Hallo und herzlich willkommen bei Ist das gesund? Dem Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Sonja Krause und ich darf euch zu unserer aktuellen Episode ganz herzlich begrüßen. Sie leben in uns und auf uns und sie sind viele. 30 bis 100 Billionen Mikroorganismen leben allein in unserem Darm. In ihrer Gesamtheit nennt man sie das Mikrobiom des Menschen. Die winzigen Mitbewohner sind eine Symbiose mit uns eingegangen. Sie finden in unserem Körper einen Lebensraum und werden mit Nahrung versorgt. Dafür erfüllen sie wichtige Aufgaben für unsere Gesundheit. Ohne Mikrobiom könnten wir nicht leben, sagt mein heutiger Gast, Vanessa Stadelbauer-Köllner. Die Professorin für translationale Mikrobiomforschung und Hepatologie an der Med-Uni Graz erklärt mir außerdem, welche Lebensmittel die guten Bakterien im Darm füttern, welche Erkrankungen mit dem Mikrobiom in Verbindung stehen, warum ein Mikrobiom so einzigartig für einen Fingerabdruck ist und das Mikrobiom vielleicht bald helfen könnte, Verbrechen aufzuklären. Ja, Frau Professorin Vanessa Stadelbauer-Köllner, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie bei uns sind.
Danke für die Einladung.
Ich glaube, wir beginnen ganz am Anfang und klären einmal die Grundlagen, nämlich die Frage, was versteht man denn überhaupt unter dem Mikrobiom des Menschen? Und vielleicht auch, wo haben wir denn überall ein Mikrobiom?
Ein Mikrobiom ist eine Ansammlung von Mikroorganismen und das können verschiedene Mikroorganismen sein, nicht nur Bakterien, sondern auch Viren oder Archaeen oder Protozoen, die gemeinsam an einem bestimmten Ort leben und Aufgaben erfüllen. Das heißt, wir haben am menschlichen Körper verschiedene Mikrobiome und es gibt auch natürlich überall auf der Welt Mikrobiome. Also nicht nur Tiere oder Pflanzen, auch die Erde hat ein Mikrobiom oder das Meer oder ein See. Überall dort finden wir Mikrobiome. Wir in der medizinischen Forschung beschäftigen uns sehr häufig mit dem Darmmikrobiom. Das ist auch das größte Mikrobiom des menschlichen Körpers. Das hat auch ein gewisses Gewicht. Circa 200 bis 500 Gramm bakterielle Masse haben wir im Darm. Das heißt, das ist schon eine ordentliche Menge an Mikroorganismen, die da Funktionen ausüben. Aber wir haben auch an vielen anderen Stellen Mikrobiome. Auf der Haut zum Beispiel oder auch in der Lunge. Die hat ja für viele Jahre als steril gegolten. Mhm. Mittlerweile wissen wir, dass bestimmte Mikroorganismen auch dort ihren Platz haben und eine Rolle haben. Eigentlich ist es so, dass das einzige Organ, für das noch kein Mikrobiom nachgewiesen wurde, das Gehirn ist. Also dort sind nach derzeitigem Wissensstand Bakterien zum Beispiel immer etwas Krankhaftes und gehören dort nicht hin. Aber bakterielle Produkte, Stoffwechselprodukte kommen zum Beispiel auch aus dem Darm ins Gehirn.
Sehr spannend. Das heißt, wir sind über und über besiedelt von winzig kleinen Mitbewohnern und die spielen natürlich auch eine Rolle für unsere Gesundheit und auch für Erkrankungen, aber darauf kommen wir dann eh noch später ganz genau. Vielleicht beschreiben wir das jetzt aber noch ein bisschen genauer. Also Sie haben schon gesagt, das ist eine Vielzahl von kleinen Mikroorganismen, aber gibt es jetzt dieses eine menschliche Mikrobiom oder ist es eher so, dass das ganz unterschiedlich und einzigartig auch sein kann bei jedem Menschen?
Es ist ein bisschen was von beiden. Also einerseits ist es einmal so, wenn wir jetzt wieder das Darmmikrobiom hernehmen, dass die Struktur, also die großen Gruppen an Bakterien, die vorkommen, schon bei allen Menschen gleich sind. Wir unterscheiden bei den Bakterien dann sogenannte Fühler, das sind eben ganz große Gruppen. Und da haben wir zwei Fühler, die heißen Bacteroidetes und Firmicutes, die kommen vor allem im Darm des Menschen vor. Wenn man jetzt den Darm eines Fisches oder den Darm einer Maus anschaut, ist da die Aufteilung der Gruppen ganz anders. Okay. Aber die individuellen Mitglieder, die dieses Mikrobiom hat, sind so einzigartig wie ein Fingerabdruck. Und das ist auch ganz spannend, weil man anhand des Mikrobioms, zum Beispiel auch unserer Haut oder auch des Darms, eigentlich ganz gut rückschließen kann, welchen Menschen das gehört hat. Und das wird sogar schon versucht, auch in der Gerichtsmedizin einzusetzen, wo man ja kennt, zum Beispiel aus den Fernsehsendungen, das DNA-Analysen gemacht werden oder noch ganz klassisch, wenn man sich die alten Fernsehsendungen anschaut, Fingerabdrücke genommen werden und gefunden werden, ist es so, dass die Forschung jetzt schon dahin geht, dass man auch anhand des Mikrobiom-Fingerabdrucks sozusagen feststellen kann, ob ein bestimmter Mensch in einem Raum war oder zum Beispiel ein Handy oder eine Tastatur berührt hat.
Extrem spannend. Das heißt, es ist so einzigartig, dass das wirklich den Menschen identifizieren kann, diese Zusammensetzung der Bakterien.
Es ist ganz einzigartig, Aber es kann sich auch ändern im Leben. Mhm. Da kommen wir dann eh wahrscheinlich noch auf die Erkrankungen zu sprechen und auf Medikamente. Während zum Beispiel ein Fingerabdruck sich ja nicht ändert dann. Mhm. Oder auch die menschliche Genetik, die ändert sich nicht. Also es hat natürlich ein paar andere Funktionen. Aber prinzipiell ist es so, dass das sehr einzigartig ist und auch, wenn jetzt nichts Schlimmeres passiert, sehr stabil ist über die Zeit.
Sehr spannend. Sind wir gespannt, wann es das erste Mal eine Mikrobiomforschung im Tatort vielleicht gibt.
Ja, das wird spannend.
Genau. Jetzt ist ja auch die große Frage, wie kommen denn diese Mikroben oder Bakterien und winzig kleine Mitbewohner eigentlich in uns hinein oder auf uns drauf? Also ist das etwas, das Mikrobiom, womit wir geboren werden, oder ist das viel entscheidender, welche Umweltkontakte wir dann auf der Welt haben? Wie ist denn das? Wie entsteht das denn überhaupt?
Das ist eine sehr interessante und spannende Frage, mit der sich die Forschung auch noch viel beschäftigt und die auch noch nicht hundertprozentig geklärt ist. Es gibt ja immer wieder Berichte darüber, wo man versucht herauszufinden, kommt ein Baby jetzt mehr oder weniger steril auf die Welt oder hat es schon ein Mikrobiom? Da gab es erste Berichte, die gesagt haben, ja, das Baby hat schon in der Gebärmutter, wo es noch von der Plazenta versorgt wird, ein Mikrobiom, und auch in der Plazenta gibt es ein Mikrobiom. Und man hat auch festgestellt, dass zum Beispiel bestimmte Erkrankungen von Schwangeren, zum Beispiel Zahnentzündungen, einen Einfluss haben auf das Mikrobiom. Dann hat es wieder andere Arbeiten gegeben, die gesagt haben, na, das war eigentlich alles Blödsinn. Das waren sogenannte Kontaminationen, weil wenn nur sehr wenig Bakterien wo vorhanden sind, dann ist es natürlich möglich, dass zum Beispiel, wenn das Werkzeug, mit dem man in der Forschung arbeitet, zum Beispiel der Tupfer für den Abstrich, nicht ganz hundertprozentig steril ist, dass man dann ein Bakterium, das eigentlich am Tupfer drauf war, dem Baby zuschreibt.
Verstehe. Das heißt, da muss ganz steril gearbeitet werden.
Genau, also da müssen ganz viele Kontrollen gemacht werden, und je besser die Sequenzierungstechniken werden, desto feiner kann man das aufdröseln, aber desto größer ist die Gefahr, dass man vielleicht eben ein einziges zufällig vorbeigekommenes Bakterium dann zuordnet. Genau.
Spannend.
Also man glaubt, dass die Entstehung des Mikrobioms eigentlich erst bei der Geburt so richtig beginnt. Da weiß man auch schon, dass es einen Unterschied macht, ob das Baby normal sozusagen vaginal geboren wird oder ob es per Kaiserschnitt geboren wird. Das ist auch verständlich irgendwie, denn bei der normalen Geburt wird das Baby da ja mit ziemlich viel Druck durch den Geburtskanal durchgepresst. Und im Geburtskanal haben wir schon verschiedenste Mikroorganismen, zum Beispiel Bifidobakterien oder auch Lactobacillen. Während wenn ein Baby per Kaiserschnitt auf die Welt kommt, passiert das in einem relativ sterilen Raum, in einem OP. Und das Baby kommt eigentlich als erstes dann mit der Haut von anderen Menschen in Berührung. Und auch der Darm des Babys ist dann in der ersten Phase eher mit Hautkeimen besiedelt und gar nicht so sehr von der Mutter, sondern vielleicht vom Personal, das im OP anwesend war. Mhm. Dazu gibt es dann auch interessante Forschungsergebnisse, wo zum Beispiel versucht wurde, der Frau vor dem Kaiserschnitt einen Tupfer in die Scheide einzulegen, und dann wurde das Baby mit diesem Tupfer abgewischt. Das klingt zwar vielleicht jetzt im ersten Moment ein bisschen grauslich, aber
naja,
es würde ja auch normalerweise, wenn es vaginal geboren wird, durch diesen Weg hinauskommen. Mhm. Und da hat man dann gesehen, dann schaut das Mikrobiom eigentlich fast so aus wie von einem vaginal geborenen Kind.
Das heißt, man kann das ein bisschen faken, die vaginale
Geburt
quasi.
Genau, ob das dann einen Einfluss auf das weitere Leben hat, also ob das eine positive Sache ist, ist schwer zu sagen, da gibt es noch keine Langzeitdaten, aber es ist auf jeden Fall einmal nichts, was gefährlich zu sein scheint.
Stimmt.
Also kann man das durchaus auch machen.
Sehr interessant.
Wirklich entwickeln tut sich das Mikrobiom dann in den ersten 2 bis 3 Jahren des Lebens. Mhm. Und auch da hängt es davon ab, was das Baby zu essen bekommt. Das Mikrobiom schaut ein bisschen anders aus, wenn das Baby gestillt wird oder wenn es Formulanahrung, also künstliche Babynahrung, bekommt. Allerdings ist es auch da wieder so, man braucht kein schlechtes Gewissen oder so haben, wenn man das Baby nicht stillen kann. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass diese Unterschiede sich in irgendwelchen Erkrankungen dann später äußern. Und dann, wenn das Kind dann beginnt, am Familientisch mitzuessen, Beikost zu essen, dann nähert sich die Zusammensetzung immer mehr dem erwachsenen Mikrobiom an.
Mhm.
Und dann bleibt es eigentlich das ganze Leben relativ stabil, außer es kommen Erkrankungen oder Medikamenteneinnahmen dazwischen. Und erst im sehr hohen Alter sehen wir dann Alterungseffekte im Mikrobiom, die auch sehr spannend sind, weil da ändert sich dann die Zusammensetzung sehr stark. Aber die Bakterien übernehmen dann andere Bakteriengruppen Funktionen, die im sozusagen im mittleren Erwachsenenalter nicht vorkommen. Das hat man zum Beispiel in Japan gesehen. Da gibt es ja viele sehr hochaltrige Menschen, die über 105 Jahre alt sind. Die haben ein gut funktionierendes, aber ganz anderes Mikrobiom.
Das ist sehr spannend. Aber das heißt, eine entscheidende Phase ist dann eigentlich, also erstens einmal die Art der Geburt, aber dann die ersten 2 bis 3 Lebensjahre, wo das wirklich so sich entwickelt und auch gefestigt wird für den Rest des Lebens, kann man das so sagen?
Genau, das ist korrekt. Das ist auch eben eine empfindliche Zeit, denn unser Mikrobiom ist deswegen so stabil im Erwachsenenalter, weil es sehr divers ist, also weil sehr viele unterschiedliche Bakterien, aber eben auch andere Mikroorganismen vorkommen. Das ist ein Mechanismus, den viele Ökosysteme haben. Wir wissen ja auch, dass zum Beispiel ein Mischwald viel stabiler ist, wenn es um irgendwelche Schädlinge geht oder Schäden durch Umwelteinflüsse, während eine Monokultur von Fichten nicht ganz so stabil ist. Und ähnlich ist es im Mikrobiom. Wenn wir sehr viele verschiedene Bakterien haben, ist es stabil. Und in dieser ersten Phase, in den ersten 2 bis 3 Lebensjahren, haben wir noch nicht so viele Bakterien. Und da können dann Einflüsse von außen größere Effekte haben als später im Leben.
Da denke ich jetzt natürlich als allererstes an zum Beispiel frühe Antibiotikagaben bei kleinen Kindern. Das ist dann wahrscheinlich, vielleicht hat dramatischere Effekte, unter Anführungszeichen, als bei einem Erwachsenen. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, ja. Weil Antibiotika natürlich, die sollen Bakterien umbringen. Ja. Das ist der Job von Antibiotika sozusagen. Und ich sage immer, Antibiotika sind ja dumm. Die wissen ja nicht, welche Bakterien sie umbringen sollen. Dass das nur diejenigen sind, die eine Krankheit verursachen. Sondern sie bringen natürlich auch einen Teil unseres Mikrobioms um. Und wenn das nicht so divers ist, dann kann der Schaden viel größer sein. Und es kann zum Beispiel zu Durchfallerkrankungen kommen oder sogar zu schwerwiegenden Infektionen mit Keimen, die wir zwar natürlich im Darm haben, aber die wir normalerweise unterdrücken können, die eben dann zum Beispiel die gefürchtete Clostridioides difficile Infektion auslösen. Das ist eben ein sogenannter Krankenhauskeim auch, der eine antibiotika-assoziierte Durchfallerkrankung macht. Und da sind kleine Kinder oder auch ältere Menschen stärker gefährdet als Menschen im mittleren Lebensalter sozusagen, die eben das diverseste und stabilste Mikrobiom
ja,
haben.
Ja, verstehe. Jetzt sagen Sie, dass das relativ divers ist, unser Mikrobiom. Ich habe jetzt in der Vorbereitung aber gelesen, dass jetzt gerade bei uns Menschen in so westlichen Ländern mit unserer westlichen Ernährung in den letzten Jahrzehnten beobachtet wurde, dass unser Mikrobiom relativ, ja, die Vielfalt relativ zurückgegangen ist und dass es relativ, ja, wenig vielfältig ist, sage ich jetzt einmal, und etwas eingeschränkter ist. Da wird oftmals diese sogenannte Hygienehypothese auch dafür verantwortlich gemacht, dass man sagt, ja, wir leben einfach zu sauber, wir haben zu viel Hygiene, wir sind zu wenig draußen, wir haben zu wenig Kontakt mit der Natur. Deshalb ist unser Mikrobiom so arm, unter Anführungszeichen. Ernährung spielt natürlich auch eine Rolle. Was weiß man denn heute schon darüber, warum sich unser Mikrobiom vielleicht doch eher weniger divers gestaltet als vielleicht noch vor Jahrhunderten?
Ja, das ist eine ganz richtige Erkenntnis, dass das Mikrobiom insbesondere in der westlichen Welt eben trotz hoher Diversität verarmt. Das hat man zum Beispiel gesehen an Studien, wo das Mikrobiom von in Westeuropa lebenden Menschen mit Mikrobiomen von in Afrika noch sehr natürlich lebenden Menschen verglichen wurde. Oder man hat auch Studien gemacht, wenn Menschen auf einen anderen Kontinent ziehen, also zum Beispiel von Afrika in die USA, dass sich da dann durch die Ernährungsumstellung das Mikrobiom sehr stark verändert. Also es gibt mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Der wichtigste ist sicher die Ernährung. Und da ist es bei uns der Mangel an Ballaststoffen und die hochprozessierten Lebensmittel. Alles das, was wir als Convenience Food, als Fast Food, wenn es schnell gehen soll, sozusagen uns mitnehmen, sei es aus einem Fast Food Lokal oder auch in den Supermärkten. Diese Nahrungsmittel haben eine sehr hohe Energiedichte, aber sehr wenig Ballaststoffe. Und diese ultraprozessierten Nahrungsmittel sind Nahrung nur für sehr wenige Bakterienstämme im Mikrobiom. Während wenn wir eher darauf achten, dass wir möglichst unverarbeitete Nahrung zu uns nehmen, dann haben mehr Bakterien zu tun im Darm und dadurch wird auch der Darm vielfältiger. Und es scheint auch so zu sein, dass unser Mikrobiom das noch nicht so richtig gut erkennen kann, dass diese ultraprozessierte Nahrung so viele Kalorien hat. Man hat nämlich Untersuchungen gemacht bei gesunden Probandinnen und Probanden, Probanden. Die durften sozusagen wie All You Can Eat oder All Inclusive Urlaub in einer Probandenklinik entweder alles essen, was sie wollten, von einem hochprozessierten Buffet immer oder von einem sehr naturbelassenen. Und die hochprozessierte Nahrung gegessen haben, haben pro Tag um 400 Kalorien mehr gegessen.
Wahnsinn.
Also das macht dann schon einen Unterschied, auch in der Gewichtszunahme. Die angesprochene Hygienehypothese ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Bei uns kommen ja gerade Kinder oft noch gar nicht mehr so richtig in Kontakt oder so häufig, zum Beispiel mit Tieren auf einem Bauernhof und auch schon gar nicht mehr so sehr mit Dreck und Erde. All das trägt natürlich zur Vielfalt des Mikrobioms bei, wobei an sich es schon gut ist, dass wir die Hygiene haben, die wir haben, weil wenn man zum Beispiel Kinder in Afrika untersucht, die haben halt sehr oft dann Infektionen mit Würmern oder andere Darminfektionen, die dann auch wieder das Mikrobiom schädigen. Also es ist wahrscheinlich ein gesunder Mittelweg das Richtige, nicht zu sehr die Hygiene übertreiben und vor allem beim Essen eben auf möglichst naturnahe, unverarbeitete Lebensmittel setzen.
Mhm. Weil wir das Wort Ballaststoffe wahrscheinlich noch öfter benutzen werden in den nächsten Minuten. Vielleicht können wir noch einmal kurz erklären, was sind genau Ballaststoffe in unserer Ernährung? Was tun die?
Genau. Ballaststoffe sind im Prinzip unverdaubare Nahrungsbestandteile. Und da gibt es verschiedene Gruppen. Das können einerseits einmal sozusagen die Körnel am Körnelweckerl sein, die auch, wenn man genau schaut, dann in unveränderter Form uns wieder verlassen. Genau. Aber wovon wir also meistens sprechen, sind eben präbiotische Bestandteile der Nahrung. Mhm. Das sind zum Beispiel komplexe Kohlehydrate, die wir in Gemüse finden, sei es im Salat, in Zwiebeln etc. oder auch in Kartoffeln. Da gibt es komplexe Stärkemoleküle drinnen, die jetzt nicht direkt gleich vom menschlichen Körper aufgenommen und als Energie verwendet werden, sondern die als Nahrung für Bakterien dienen. Und die Bakterien ernähren sich davon und produzieren dann Stoffwechselprodukte, zum Beispiel kurzkettige Fettsäuren, die wiederum für den menschlichen Körper sehr relevant sind. Okay. Also das ist eben auch einer der Gründe, warum wir überhaupt ein Mikrobiom haben. Wir leben sozusagen mit den Bakterien in Symbiose, wir füttern sie und dafür produzieren sie für uns Bestandteile, die der menschliche Körper gar nicht herstellen kann und die gut für uns sind.
Also die tun auch was für uns,
genau,
dafür, dass
genau.
sie bei uns leben dürfen.
Also ohne Mikrobiom kann man nicht leben. Mhm. Das ist auch gezeigt worden, natürlich nicht an Menschen, sondern in Tieren, die man wirklich komplett keimfrei aufgezogen hat. Also da hat man schon bei den Mäusen sozusagen einen Kaiserschnitt gemacht und die Mäusebabys steril aufgezogen. Und da sieht man dann, dass es ohne Mikrobiom leben, die deutlich kürzer sterben an verschiedensten Erkrankungen. Also das Mikrobiom, das brauchen wir. Das können wir nicht loswerden oder sollen wir auch gar nicht loswerden.
Super. Jetzt haben Sie es eh schon angesprochen. Man kann, also diese Bakterien in unserem Darm, die brauchen natürlich auch Futter. Und Ballaststoffe ist jetzt schon gefallen als Stichwort. Aber es ist natürlich eine schöne Idee zu sagen, ich esse genau das, was quasi die guten Bakterien in meinem Darm füttert. Und damit quasi wird mein Mikrobiom auch immer gesünder und ich dadurch vielleicht auch. Geht denn das? Also kann ich denn gezielt die guten Bakterien füttern und vielleicht die schlechten sogar aushungern? Ist das möglich?
Ja, also wenn wir auf eine Ernährung achten, die eben sehr viele Ballaststoffe hat, dann führt es dazu, dass wir ein diverseres, artenreicheres Mikrobiom bekommen. Was auch sehr wichtig ist, ist, dass wir divers essen. Mhm. Also nicht immer die gleichen Lebensmittel essen, denn damit bekommen wir dann eben ein diverses Mikrobiom. Es gibt ja auch Lebensmittel, die Mikroben auf sich oder in sich haben. Das ist einmal ganz normal sozusagen für Gemüse oder so. Auch da gibt es Daten dazu, dass Gemüse, das in biologischer Landwirtschaft gezüchtet worden ist, ein artenreicheres und ein anderes Mikrobiom hat als Gemüse, das eben nach konventioneller Landwirtschaft gezüchtet wird. Und dann gibt es natürlich, ist auch sehr viel Interesse immer daran jetzt, fermentierte Lebensmittel. Das ist ja schon eine sehr, sehr alte Tradition, mit dem man Lebensmittel haltbar machen kann. Also auch da ein Nutzen der Mikroorganismen, damit wir Menschen eine sichere Nahrung haben. Und fermentierte Lebensmittel sind auf jeden Fall ein Bestandteil einer gesunden Ernährung. Es ist nur schwierig, damit gezielt eine Erkrankung zu behandeln, weil wir ja nie wissen, welche Bakterien da genau drinnen sind.
Verstehe.
Wenn wir zum Beispiel, merkt man ja vielleicht selbst, wenn man sich ein Sauerkraut immer beim gleichen Bauern am Markt kauft, das schmeckt ähnlich. Aber wenn der einmal nicht da ist und man kauft es beim anderen, schmeckt es ganz anders, weil diese Kultur, die da im Sauerkraut drin drinnen ist, unterschiedlich aufgebaut ist. Oder wer schon einmal Kimchi selbst gemacht hat, der wird auch wissen, das schmeckt immer wieder ein bisschen anders. Manchmal hat man vielleicht einen Fehlversuch und es kommt gar nichts Gutes dabei heraus. Aber prinzipiell sind fermentierte Lebensmittel gut für unsere Ernährung und es ist durchaus sinnvoll, die in unsere Diät einzubauen.
Mhm. Spannend. Also auch ohne zu wissen, wen man da jetzt genau füttert, ist es auf jeden Fall eine gute Idee, sich so zu ernähren.
Genau.
Ja. Wenn wir jetzt aber auf die andere Seite schauen, nämlich auf die Frage, was schadet denn meinem Mikrobiom? Also wir haben das Thema Antibiotika schon angesprochen. Das ist ja quasi wie ein, kann man sich jetzt so vorstellen, wie ein Kahlschlag im Darm. Genau. Aber das ist ja nicht das einzige Medikament, das Einfluss hat auf unser Mikrobiom, sondern auch viele andere Medikamente, wie Sie mir im Vorfeld schon ein bisschen verraten haben. Was sind denn da so typische Medikamente, an die man vielleicht auch gar nicht als erstes denkt, dass die auch das Mikrobiom beeinflussen können?
Ja, das ist eben auch eine Erkenntnis erst der letzten Jahre, muss man sagen, dass Antibiotika das Mikrobiom schädigen, ist irgendwie logisch und liegt auf der Hand. Aber es hat dann vor ungefähr einem Jahrzehnt die erste große Studie gegeben, die sich angeschaut haben in den Niederlanden, also ganz gut vergleichbar mit Österreich, würde ich sagen. Die haben einfach Menschen gebeten, aus der gesamten Bevölkerung zufällig ausgewählt, aufzulisten, welche Medikamente sie nehmen und eine Mikrobiom, eine Stuhlprobe abzugeben. Und da hat man gesehen, dass interessanterweise Antibiotika erst an dritter Stelle oder so gekommen sind. Aha. Und dass das Medikament, das den größten Einfluss auf das Mikrobiom gehabt hat, eines war, das man dem gar nicht zugetraut hätte, nämlich Magenschutzmedikamente, also
spannend.
Sogenannte Protonenpumpenhemmer. Natürlich muss man sagen, es nehmen halt viel mehr Menschen Protonenpumpenhemmer, als zu jedem Zeitpunkt Antibiotika nehmen
das
müssen.
Stimmt.
Und dann hat man das auch deutlich genauer noch dann nachuntersucht, auch mit experimentellen Ansätzen und hat gesehen, dass viele der Medikamente, die wir für den menschlichen Gebrauch verwenden, dann auch eine Auswirkung auf das Mikrobiom haben. Da eben nicht nur die Protonenpumpenhemmer, sondern auch Blutdruckmittel, Fettsenker, Diabetesmedikamente oder Antidepressiva.
Spannend.
Man muss jetzt dazu sagen, einen Einfluss auf das Mikrobiom haben heißt noch nicht, dass es ein negativer Einfluss ist.
Das wollte ich gerade fragen,
ja,
genau.
Ein Einfluss heißt nur, es schaut das Mikrobiom anders aus. Mhm. Für manche Medikamente wissen wir, dass der Einfluss eben ein negativer ist, so wie bei den Protonenpumpenhemmern, wo auch die Diversität abnimmt, nicht so dramatisch wie mit Antibiotika, aber doch auch messbar. Und wo Keime, die wir eigentlich nicht im Darm haben wollen, dort dann bessere Bedingungen vorfinden und zum Beispiel Entzündungsreaktionen machen. Können. Andere Medikamente haben auch wieder gute Auswirkungen auf das Mikrobiom. Oh, okay. Das hat man zum Beispiel bei einem Diabetesmedikament gesehen, beim Metformin. Ja. Das ist ein sehr bekanntes Diabetesmedikament, das viele Menschen nehmen. Und am Anfang hat man sich gewundert, da hat man Studien gemacht, eigentlich um herauszufinden, ob Diabetes das Mikrobiom beeinflusst. Mhm. Und dann ist das, was rausgekommen ist, war irgendwie ein bisschen unklar, weil es nämlich eigentlich eine bessere Zusammensetzung des Mikrobioms war. Man hat sich gewundert und sich gedacht, komisch, Menschen mit einer chronischen Erkrankung haben auf einmal ein gesünderes Mikrobiom, haben eben Bakterien drinnen, die gut kurzkettige Fettsäuren bilden können. Bis man dann draufgekommen ist, die haben alle Metformin genommen.
Das ist ja spannend.
Und es war eigentlich ein Metformin-Effekt, den man da gemessen hat. Also man muss sich jetzt nicht fürchten und sollte deswegen auch nicht zum Beispiel Medikamente nicht nehmen oder nicht in ausreichender Dosis nehmen. Aber man muss eben über diese Nebenwirkungen Bescheid wissen und auch dann feststellen, ob eben Nebenwirkungen auftreten durch die Mikrobiomveränderung und was man dagegen tun kann.
Sehr spannend. Jetzt haben Sie nebenbei mal so angesprochen, ein besseres Mikrobiom oder ein gesünderes Mikrobiom. Da ist ja auch immer so die Frage, was sind eigentlich die guten oder was sind die schlechten Bakterien im Darm? Oder vielleicht schon ein bisschen gezielter gefragt, man hört immer so Schlagwörter wie Dickmacherbakterien oder Schlankmacherbakterien. Ist denn sowas wirklich? Also hat das denn so einen direkten Einfluss zum Beispiel auf unser Körpergewicht? Wer uns da besiedelt im Darm oder in welcher Zahl auch?
Ja, da muss ich auch mit Ja und Nein sozusagen antworten. In der Forschung ist es ja so, da vergleichen wir ja immer Gruppen von Patientinnen und Patienten, die zum Beispiel unterschiedliche Erkrankungen haben oder eben gesunde Probandinnen und Probanden mit Patientinnen und Patienten. Und da finden wir Unterschiede. Und da finden wir zum Beispiel Bakterien, die eher mit Übergewicht assoziiert sind. Und dann können wir auch in Tiermodellen zum Beispiel zeigen, wenn man in keimfrei aufgezogene Mäuse genau dieses Bakterium dann hineintransplantiert, dass diese Mäuse dann auch an Gewicht zunehmen. Aber beim einzelnen Menschen ist es leider noch nicht so, dass wir jetzt mit einem diagnostischen Test feststellen können, ob das Mikrobiom gesund oder krank ist.
Ach so.
Dazu fehlen uns noch die Normwerte. Mhm. Weil, wie man es so kennt, wenn man zum Beispiel zu einer Laboruntersuchung geht, zu einer gesunden Untersuchung, da steht ja bei jedem Wert dabei, was ist normal. Mhm. Das ist oft unterschiedlich zwischen Männern und Frauen oder im Alter, je nachdem unterschiedlich. Und wir wissen eigentlich ganz genau, wie viele rote Blutkörperchen soll eine gesunde Frau haben, ein gesunder Mann haben. Aber beim Darmmikrobiom ist es noch nicht so. Da kann ich nicht sagen, von dem einen Bakterium müssen genauso viele da sein, weil es gibt auch andere Bakterien, die diese Funktion übernehmen können. Okay. Da haben wir wieder sozusagen das Problem dieses diversen Ökosystems, dass die gut in Teams zusammenarbeiten und auch zwei ganz unterschiedliche Mikrobiome die gleiche Funktion haben können.
Das ist sehr spannend. Das heißt, so gezielt sagen, okay, das Mikrobiom gehört einem dicken Menschen oder verleitet eher zu Übergewicht, das kann man jetzt nicht so eindeutig sagen.
Also man kann es noch nicht auf den einzelnen Menschen herunterbrechen. Verstehe. Also man kann nicht eine Stuhlprobe einschicken und sagen, okay, bei dieser Person ist es so, dass diese und jene Bakterien erhöht sind und deswegen ist diese Person dick und dann vernichten wir diese Bakterien und alles ist gut. Also
das wäre auch geht, zu schön, oder?
Das wäre zu schön, ja. Genau.
Ja, jetzt haben wir schon über das Thema Medikamente gesprochen und deren Einfluss auf das Mikrobiom, aber vielleicht gehen wir auch noch den umgekehrten Weg, nämlich welchen Einfluss denn das Mikrobiom auf diverse Erkrankungen hat. Und da ist es ja, also ist mein Eindruck als Beobachter der Szene, in den letzten Jahren gab es da ja eine Explosion an Forschung und Wissen darüber, welche Erkrankungen mit dem Mikrobiom im Darm in Zusammenhang gebracht werden. Ich habe mir da nur so eine Übersicht ausgedruckt aus einer wissenschaftlichen Arbeit und ich lese das nur ganz kurz vor, damit man mal einen Eindruck bekommt, welche Erkrankungen denn vermeintlich mit dem Mikrobiom zusammenhängen können. Also das wäre die rheumatoide Arthritis, Typ 1 Diabetes, das Ekzem der Haut, Asthma, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, das Reizdarmsyndrom, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ 2 Diabetes, die Fettleber, die chronische Nierenerkrankungen und auch psychische Erkrankungen. Also quasi einmal den Körper durch. Wir werden das jetzt nicht alles im Detail besprechen, nur damit man einen Eindruck bekommt, wie breit dieses Feld anscheinend ist. Für welche Erkrankungen ist es denn tatsächlich schon erwiesen, dass es da einen Zusammenhang gibt mit dem Mikrobiom und wie schaut denn dieser überhaupt aus?
Ja, es ist tatsächlich fast so, dass man sagen kann, es gibt kaum eine Erkrankung, für die man keine Studie findet, dass es einen Zusammenhang zwischen einem Mikrobiom, also meistens Darm natürlich, aber auch andere Mikrobiome des Körpers und der Erkrankung gibt. Dazu muss man jetzt dann aber auch wieder ein bisschen besser verstehen, wie diese Studien gemacht werden. Da untersuche ich dann Menschen mit einer bestimmten Erkrankung und gesunde Kontrollpersonen und vergleiche die Mikrobiome. Das heißt, wenn ich da einen Unterschied finde, weiß ich nicht, ist das Mikrobiom die Ursache oder die Folge. Mhm. Also das ist so ein klassisches Henne-Ei-Problem.
Verstehe.
Und für manche Erkrankungen gibt es natürlich mittlerweile auch schon Beweise, dass Mikrobiomveränderungen der Erkrankung vorausgehen und eben ursächlich in der Entwicklung der Erkrankung eine Rolle spielen. Da ist zum Beispiel der ganze Komplex, was Sie vorher erwähnt haben, der Stoffwechselerkrankungen, also der Diabetes, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen als Folge davon, aber auch die Fettlebererkrankung. Da gibt es schon gute Daten dazu, dass eben eine Ernährung, die ungesund ist, also zu viel Fett, zu viel Zucker, zu wenig Ballaststoffe, zu einer Entzündungsreaktion und einer Barrierestörung im Darm führt und dadurch dann bakterielle Bestandteile in den Kreislauf hineinkommen, die dort nicht hingehören und die dann wiederum im Körper einerseits Entzündungsreaktionen machen und andererseits Stoffwechselveränderungen machen.
Das ist sehr spannend. Das heißt, da spielt das Mikrobiom tatsächlich eine Rolle in der Krankheitsentstehung.
In der Krankheitsentstehung, ganz richtig. Ja. Auch bei Krebserkrankungen gibt es schon Hinweise dafür, zum Beispiel beim Darmkrebs, dass bestimmte Bakterien im Darm das Wachstum von Polypen beschleunigen können und auch den Übergang von noch gutartigen Zellen in den Polypen zu Krebszellen beschleunigen kann. Also es gibt für einige Erkrankungen diese wirklich direkten kausalen Zusammenhänge. Für viele andere Erkrankungen sind es eben nur sogenannte Assoziationen, also Zusammenhänge, die wir sehen, wenn wir zwei Gruppen vergleichen. Und oft ist es halt auch so, wie ich es vorher beschrieben habe für den Diabetes, dass gar nicht die Erkrankung selbst, sondern vielleicht auch ein Medikament Ursache der Veränderungen ist, aber dann über die Mikrobiomveränderungen die Erkrankung vielleicht auch wieder verschlechtern kann. Da gibt es auch in Graz an der der Universitätsklinik für Psychiatrie einiges an Forschung dazu, dass bei Depression zum Beispiel oder bei Borderline-Störungen, bei bipolaren Störungen es zu Änderungen im Mikrobiom kommt, die zum Teil mit den Medikamenten zusammenhängen, aber zum Teil auch mit der Erkrankung selbst. Und dass man über eine positive Beeinflussung des Mikrobioms, also über Diät, dann auch die Erkrankung wieder positiv beeinflussen kann.
Sehr, sehr spannend. Genau, das wollte ich jetzt auch ansprechen, weil gut, bei Darmerkrankungen oder eben auch Stoffwechselerkrankungen kann man sich vielleicht auch leichter vorstellen, aber dass jetzt der Darm wirklich Erkrankungen, die quasi vom Gehirn ausgehen, beeinflusst, das ist ja dann doch wieder ein weiterer Weg. Aber ja, das ist tatsächlich so ein Zusammenhang. Also Darm und Hirn, die gehören zusammen.
Die sogenannte Darm-Hirn-Achse, da gibt es mehrere Wege, wie dieser Zusammenhang funktioniert. Einerseits einmal über das Blutgefäßsystem, eben über diese bakteriellen Stoffwechselprodukte, die von den Bakterien abgesondert werden und die dann über das Blut, über die Leber zuerst und dann über den Kreislauf auch ins Gehirn kommen. Es gibt aber auch direkte Wege, weil wir haben ja im Darm auch ein sehr ausgeprägtes Nervensystem. Wir haben ja sehr, sehr viele Nervenzellen im Darm und deswegen sagt man ja auch so im Volksmund sozusagen, dass man etwas aus dem Bauch heraus entscheidet oder dass eben das Bauchhirn oder so gibt. Und diese Nervenzellen stehen ja in viel direkteren Zusammenhang mit dem Mikrobiom und auch mit Immunzellen und können so Signale auch direkt ans Gehirn weitergeben. Und über diese verschiedenen Signalwege kommunizieren der Darm und das Gehirn. Man kennt es ja auch vielleicht umgekehrt. Manche Menschen reagieren zum Beispiel auf Stress und auf Aufregung mit einer beschleunigten Darmperistaltik. Das heißt, die sitzen vor einer Prüfung dann am WC und kennen das schon von sich sozusagen. Und eben in die andere Richtung geht diese Beeinflussung auch.
Also so Begriffe wie das Bauchgefühl oder der nervöse Darm, das hat auf jeden Fall auch einen biologischen Hintergrund.
Genau.
Sehr, sehr spannend. Ja, wenn man jetzt so wie ich in der Vorbereitung das Wort Darmmikrobiom googelt, dann stoßt man auch ganz schnell auf so Angebote, um das Mikrobiom herzurichten, seinen Darm zu sanieren und quasi mit Produkten, die man sich kaufen kann, quasi das zu verbessern, wie es in unserem Darm aussieht. Was sagen denn Sie als Expertin zu solchen Dingen wie Darmreinigungen oder Darmkuren, wo man durch irgendwelche äußerlichen Mittelchen versucht, ja, das Mikrobiom ganz gezielt zu beeinflussen? Kann das funktionieren oder ist das eher Geldmacherei?
Ja, da muss man jetzt einmal unterscheiden. Sozusagen liegt eine Erkrankung vor, die man gezielt beeinflussen will. Da ist es so, dass es natürlich viel Forschung gibt, mit welchen Produkten, mit welchen Medikamenten man das Darmmikrobiom beeinflussen kann. Das, was einem da als erstes immer unterkommt, ist die Stuhltransplantation, wo ein gesamtes Mikrobiom sozusagen in einen neuen Empfänger hinein transplantiert wird. Das hat ja schon in ganz bestimmten, klaren medizinischen Indikationen seinen Stellenwert. Also das sind zum Beispiel eben wiederkehrende Antibiotika-Durchfälle, die durch Clostridioides difficile verursacht werden. Und da gibt es jetzt mittlerweile das allererste Medikament, das zugelassen ist, also wo nicht mehr der Stuhl im Krankenhaus aufbereitet wird von einem gesunden Spender oder einer Spenderin, sondern wo man das in Form von Kapseln zu sich nehmen kann. Dieses Medikament ist aber erst in den USA zugelassen und wird noch eine Zeit lang dauern, bis es nach Europa kommt.
Aber Entschuldigung, das funktioniert richtig gut. Also man sagt, man transplantiert ein gesundes Mikrobiom in einen kranken Darm, das geht.
Also ja, das funktioniert. Cool. Also es wird also als wirkliche klare medizinische Indikation ist eben diese eine mit dem Antibiotika-Durchfall. Aber wir machen das auch bei anderen Erkrankungen, wie zum Beispiel chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Da ist es aber nach wie vor noch im Studiensetting. Okay. Aber ja, es funktioniert. Es funktioniert natürlich auch nicht zu 100%. Und wie jedes Medikament kann es Nebenwirkungen geben. Aber es gibt schon bestimmte andere Gründe. Das sind meistens natürlich schwer kranke Menschen. Zum Beispiel, wenn man eine Stammzelltransplantation braucht, bei einer Leukämie, dann kann es manchmal dazu kommen, dass diese Stammzellen den Darm angreifen und da kann man dann auch mit einer Stuhltransplantation sehr gut helfen.
Spannend. Aber jetzt so eher diese niederschwelligen Dinge, also man sagt Darmreinigung zum Beispiel oder was auch immer, was bringt das?
Ja, wenn man einfach nur was Gutes für sich tun will, ist es so, wenn man gesund ist, wenn das Mikrobiom gesund ist, was soll man dann noch besser machen? Also dann kann man ja jetzt eigentlich mit einer Intervention gar nicht unbedingt was besser machen. machen. Es ist so, dass das Mikrobiom es sehr gerne mag, wenn gefastet wird.
Aha.
Zum Beispiel das Intervallfasten mag das Mikrobiom sehr gerne, weil anscheinend diese ständige Nahrungszufuhr sehr anstrengend fürs Mikrobiom ist.
Brauchen mal eine Pause.
Die brauchen eine Pause, genau. Auf der anderen Seite werden ja oft auch Darmreinigungen angeboten, die ja so ähnlich sind, wie zum Beispiel das, was wir im Alltag als Gastroenterologinnen und Gastroenterologen ja auch machen, nämlich bei den Darmspiegelungen, die Vorbereitungen für unsere Patienten und Patientinnen. Dazu ist zu sagen, dass so eine komplette Darmlavage das Mikrobiom schon ordentlich durcheinander bringt. Mhm. Dann nimmt es deutlich in der Diversität ab. Also das ist eben auch gezeigt worden. Normalerweise kehrt es sehr schnell wieder in seinen Urzustand zurück. Allerdings kann es auch manchmal passieren, dass das nicht gut geht und dass man dann eventuell Beschwerden, zum Beispiel reizdarmartige Beschwerden, nach so einer Darmlavage bekommt.
Okay.
Auf der anderen Seite gibt es viele Menschen, die berichten, dass es ihnen besonders gut geht nach einer Darmlavage. Mein Opa war so jemand, der hat sich immer gefreut auf die Darmspiegelung.
Das war auch selten.
Das war, ja, aber der hat mir das immer berichtet, das war noch lang vor der Zeit der Mikrobiomforschung.
Spannend.
Also es scheint auch bei manchen Menschen einen positiven Effekt zu haben, aber diese Effekte sind halt nicht vorhersehbar.
Verstehe, okay. Und jetzt, wir sind eh schon weit fortgeschritten in der Zeit, vielleicht zum Abschluss, wenn ich denn jetzt meinem Darm und seinen Mitbewohnern was wirklich Gutes tun will, welche Tipps haben Sie denn da für den Alltag? Was macht denn wirklich Sinn?
Also Nummer eins ist die Ernährung. Möglichst verzichten auf hochprozessierte Nahrung. Schauen, dass nicht zu viele einfache Zucker und zu viele gesättigte Fette in der Nahrung sind. Möglichst ballaststoffreich essen, wenn man es eben möchte. Und wenn es einem schmeckt, gerne auch fermentierte Lebensmittel dazu nehmen. Bei Medikamenten natürlich so einnehmen, wie sie verordnet werden, aber jetzt nicht Antibiotika unkritisch oder bei einem viralen Infekt zum Beispiel einnehmen, sondern wirklich nur dann, wenn eine bakterielle Infektion da ist, die ein Antibiotikum braucht, dann aber natürlich schon in der richtigen Dosis und in der richtigen Dauer. Sport, Bewegung ist auch gut fürs Mikrobiom. Also alles, was generell für uns gesund ist, ist auch fürs Mikrobiom gesund.
Super. Perfekt. Vielen Dank für das spannende Gespräch und für die vielen Einblicke in unseren Darm und in unsere Mitbewohner, die Sie uns mitgebracht haben. Frau Professor Stadelbauer-Köllner von der MedUni Graz, danke, dass Sie bei uns waren.
Dankeschön.
Damit ihr keine Folge von Ist das gesund mehr verpasst, folgt uns auf eurer liebsten Podcast-Plattform und lasst uns gerne auch eine Bewertung unter ein paar Sterne da. Die nächste Folge gibt es dann in 2 Wochen. Bis dahin, bleibt gesund.